Bremen 2 Gesprächszeit.
Die Gesprächszeit heute auf Reisen in München. Wir sind bei dem Mann, den seine Kritiker früher das Spielbergler aus Sindelfingen genannt haben. Heute ist er einer der erfolgreichsten Hollywood-Regisseure aus Deutschland und unser Gast in der Gesprächszeit. Herzlich willkommen, Roland Emmerich.
Guten Tag.
In Ihren Filmen, da geht es ja immer sehr actionreich zu, aber was schauen Sie eigentlich privat?
Eigentlich schon mehr oder weniger das Gleiche, schon aus beruflichen Gründen, weil man muss sich so umgucken, was so die Konkurrenz dreht. Aber auch dadurch, durch meinen jungen Ehemann, gucke ich mir auch sehr viele Independent-Filme an, weil er das sich angucken will.
Und kommt dann auch mal ein Krimi oder eine Schnulze oder eine Romanze ins Haus?
Ja, schon. Also ich bin ein Filmfanatiker, ich gucke mir alles an.
Wie viele Filme haben Sie zu Hause?
Ach, braucht man doch heute nicht mehr, weil es kann man ja sich alles streamen.
Und wie wichtig sind Ihnen Happy Ends?
Sehr wichtig, weil im Leben gibt es ja kaum Happy Ends. Wenigstens nicht in Amerika.
Wir wollen über Amerika reden, über Film in der kommenden Stunde und natürlich über den neuen Film Midway von Roland Emmerich, aber auch all das, was im Laufe seiner Karriere als Regisseur, als Produzent, als Drehbuchautor, was er da gemacht hat und über sein Leben von Schwaben bis Hollywood. Die Gesprächszeit heute Abend mit Roland Emmerich und am Mikrofon ist Marius Zekri. Schönen guten Abend. Sie hören die Gesprächszeit auf Bremen 2, heute mit dem Regisseur Roland Emmerich. In seinem neuen Film hat er die Schlacht von Midway verfilmt. Die gilt als der Wendepunkt des Kriegs im Pazifik, weil es den USA hier gelungen ist, einen Großteil der japanischen Flugzeugträgerflotte zu versenken und Japan damit in die Defensive zu drängen. Herr Emmerich, warum gerade dieses Thema?
Ich glaube, Midway oder die Schlacht um Midway ist eigentlich die größte Comeback-Story des Zweiten Weltkriegs, weil wir beschreiben ja auch nicht nur die Schlacht, sondern der Film fängt an mit dem Anschlag, Angriff auf Pearl Harbor, was ja fast so die dunkelste Stunde war für die Amerikaner und deswegen auch in den Krieg eingetreten sind. Und die waren halt nicht so richtig vorbereitet auf den Krieg, haben vielleicht nicht so gute Flugzeuge gehabt etc. Und deswegen war natürlich das so wichtig, dass diese große Schlacht von Amerika gewonnen wurde, weil die Amerikaner haben damals wirklich befürchtet, dass die Japaner irgendwann mal die Westküste angreifen.
Nun, es war eine große Schlacht, die ging über 3 Tage. Es waren 7 Flugzeugträger dabei auf beiden Seiten, 200 Schiffe oder noch ein bisschen mehr und jede Menge Flugzeuge natürlich auch. Wie erweckt man so eine Schlacht wieder zum Leben fürs Kino?
Mit einem Computergrafik. Zum Glück gibt's. Ich hab ja den Film schon seit 20 Jahren machen wollen und ist eigentlich ganz gut, dass ich den jetzt erst gemacht habe, weil natürlich hat sich Film oder Computertechnik unheimlich stark entwickelt, speziell in diesen letzten 20 Jahren. Und ich muss sagen, ohne Computer könnte man so einen Film nicht machen. Und das war uns aber auch wichtig, dass das dann wirklich photoreal aussieht. Das ist immer so bei uns so die höchste Qualitätsstufe. Does it look real? Und wir haben da ganz schön hart dran gearbeitet, aber es ist einfach nur möglich mit dem Computer.
Nun sind bei dieser Schlacht um Midway um die 3.500 Menschen gestorben auf beiden Seiten und Sie widmen den Film am Schluss ja auch sowohl den amerikanischen als auch den japanischen Soldaten. Wie schwer ist diese Gratwanderung zwischen historischem Andenken auf der einen Seite und den Regeln eines Actionfilms auf der anderen?
Das war bei diesem Stoff eigentlich relativ einfach, weil das hat sich schon so in den Geschichtsbüchern oder in einer Dokumentation schon so angehört wie ein Spielfilm. Deswegen war ich da so begeistert, als ich das zum ersten Mal so als Stoff entdeckt habe. Und dann hat man natürlich auch eine gewisse Verantwortung zur Geschichte und zu diesen Menschen, so dass man denen wirklich so ein Denkmal erstellt. Und dann ist es halt auch so ein bisschen so, man muss eine Wahl treffen. Welche Figur besprichst du oder welche Figur hast du im Film, welche nicht? Und dann welche was lässt du weg? Weil du kannst niemals eigentlich alles zeigen. Und das war vielleicht so das Schwierigste von dem ganzen Ding. Was zeigt man?
Und es ist ja so, wenn Sie Filme machen wie Independence Day oder Day After Tomorrow oder irgendeinen anderen Katastrophen- oder Action- oder Science-Fiction-Film, da können Sie bestimmen, wie alles aussieht. Da können Sie bestimmen, welche Farbe das Alienblut hat, wie die Raumschiffe aussehen, was die Leute tragen. Bei so einem Film, da gibt es ja historische Vorbilder. Ist das einengend oder ist das befreiend für Sie?
Nee, das war diesmal einfach mal was anderes, weil wenn man als Regisseur versucht man sich immer wieder neue Stoffe zu entwickeln. Und für mich war das einfach mal erholsam, dass man so wie so ein, fast so ein Historiker arbeitet, dass man sich viele Sachen anschaut. Wir haben zum Beispiel ein Buch entdeckt in Japan, das über den Pazifischen Krieg handelt. Das waren Farbfotos. Und da hat man genau gesehen, wie das aussah. Und das sieht man dann in Schwarz-Weiß hier manchmal nicht so, wie die Farben aussehen. Wir haben einen Film entdeckt, der heißt The Fighting Lady. Der ist 1943 gedreht worden. Da ist eine Stunde das Leben auf einem Aircraft Carrier beschrieben und gefilmt. Und da haben wir zum Beispiel gesehen, wie manchmal angeschossen oder kaputt, nearly, also wie diese Flugzeuge von der Schlacht zurückkamen. Die haben ja manchmal 50, 100 Löcher gehabt von Schrapnell und was da so durch die Luft fliegt manchmal Schüsse genauso nachgemacht, wie wir sie vorgefunden haben.
War es eigentlich in den USA ein Thema, dass ein Deutscher diesen Film gemacht hat?
Überhaupt nicht. Ich glaube, dass das in Amerika mehr so, das ist ein Land, das aus Einwanderern besteht. Von da hat ja irgendwie fast jeder, den du triffst, irgendwie erzählt, dass er einen italienischen Großvater hat oder eine französische Großmutter. Das ist schon relativ eigentlich kein großes Thema.
Nun sind Sie ja von Geburt Schwabe, aber seit Ewigkeiten in Amerika, in Hollywood. Wie amerikanisch sind Sie in dieser Zeit geworden?
Ich habe ja immer schon beruflich amerikanische Filme mehr gemocht. Ich war auch als 13,5 und 14,5 war ich zweimal meine Sommerferien in Amerika verbracht. Ich habe mich immer eigentlich für Amerika interessiert und dadurch jetzt so muss ich sagen, ich bin so halb Amerikaner, halb Deutscher. Es hört sich jetzt vielleicht seltsam an, aber ich habe auch beide Pässe. Ich wähle auch in beiden Ländern, was ganz gut ist.
Das heißt, Sie verstehen Amerika?
Mhm. Ja, ich glaube, ich verstehe Amerika sehr gut.
Und können Sie mir das Amerika von heute erklären?
Nee, das kann sich niemand erklären. Das ist so fast schon wie so eine Episode von Twilight Zone, was da passiert ist. Und das ist ja dieses blöde Wahlsystem, das die haben. Das hat ja damals schon die Welt oder die Politik in Amerika hätte sich ja total verändert, wenn die ein normales Wahlsystem hätten. Und damals hat ja Gore gegen Bush verloren. Und man kann sich ja jetzt heute in der Welt mit Gore hätte halt Amerika jetzt der Vorreiter von Klimaschutz gewesen. Und so ist es halt jetzt nicht. Und bei Trump waren es ja 3 Millionen mehr für Hillary. Und trotzdem hat dieser Conman sich diesen Job unter den Nagel gerissen.
In Ihren Filmen tauchen ja immer wieder auch US-Präsidenten auf, die auch immer so ein bisschen so, man merkt, wen die als Vorbild haben, nämlich den damals immer aktuellen Präsidenten. Bei Independence Day war die Figur doch so ein bisschen auch optisch an Bill Clinton angelehnt. Bei White House Down hat man so ein bisschen Barack Obama durchschimmern sehen. Könnten Sie sich vorstellen, wenn Sie jetzt einen Film machen, wo es wieder irgendwo wieder ein Präsident auftaucht, dass Sie Donald Trump da irgendwie als Blaupause durchlaufen lassen?
Ich mache ja keine Horrorfilme. Das würde ich nie machen. Ich habe immer versucht, natürlich in Präsidenten so Vorbilder zu schaffen, weil das ist ja immer schon so in meiner Jugend schon so gewesen, dass ich immer das bewundert habe, dass die Amerikaner so Präsidenten haben. Das gibt's ja bei uns nicht so. Und das ist ja schon so ein, war immer schon so ein bisschen so mein Ziel. Und deswegen bin ich auch so jetzt erschüttert mit Donald Trump, weil hoffentlich nimmt den sich keiner als Vorbild.
Roland Emmerich zu Gast in der Gesprächszelle auf Bremen 2. Gleich mehr von ihm. Er hat das Weiße Haus gleich mehrfach zerstört. Auch New York hat er gesprengt, überflutet und schockgefrostet. Jetzt hat er die Schlacht bei Midway verfilmt. Roland Emmerich, unser Gast in der Gesprächszeit heute Abend. In vielen Ihrer Filme, da legen Sie ja Teile der Welt oder manchmal auch die ganze Welt in Schutt und Asche. Oder besser, Sie zelebrieren das ja richtig. Woher kommt diese Lust an der Zerstörung, an der Destruktion?
Ich war immer schon ein Fan von Disasterfilmen, als Kind schon. Die liefen damals alle im Fernsehen und es war immer für mich toll, die anzuschauen. Und jedes Mal, wenn einer von diesen Filmen gekommen ist, war ich vor dem Fernseher. Und irgendwann mal ich habe auch eine große Vorliebe für Science Fiction. Und dann ist mir damals so irgendwie mal klar geworden, wenn man so was Neues im Science Fiction macht, vielleicht sollte man eine Alien Invasion darstellen, als wie ein Desaster über Menschen herkommt. Und plötzlich habe ich zwei Genres, den Disasterfilm und den Science Fiction Film, kombiniert. Und es ist dann Independence Day geworden. Und natürlich und die Zerstörung war nicht irgendwie, dass man was zerstört oder was. Das waren immer so Symbole, die man zerstört. Zum Beispiel, ich habe damals mit dem Dean Devlin das Buch geschrieben und haben wir uns ein bisschen so in die Haare bekommen, weil er hat immer gesagt, das Kapitol muss in die Luft fliegen und ich habe ihm gesagt, das Weiße Haus. Und ich habe mich natürlich durchgesetzt und das wurde zum berühmtesten Schuss von all meinen Filmen. Und ich weiß auch wieso, weil das ist so eine heilige Kuh in Amerika, dass wenn das Weiße Haus explodiert, kann alles möglich sein.
War das auch die Zerstörung, die Ihnen am meisten Spaß gemacht hat? Oder fanden Sie New York spannender?
Nee, es hat mir auch am meisten Spaß gemacht. Das war auch das Erste, was ich gemacht habe. Und das Erste, das wurde aus vielen kleinen Gipsteilen gebaut, in einem relativ großen Maßstab und das haben wir in die Luft gejagt und wir hatten ein zweites, falls es nicht funktioniert und das steht wahrscheinlich immer noch in dem Keller rum von 20th Century Fox und das war ein tolles Erlebnis und ich im Grunde genommen vermisse ich eigentlich, dass man so Modelle noch dreht, aber das kann sich keiner mehr leisten.
Bei meinem Namen Roland Emmerich fällt einem sofort halt die Zerstörung der Welt ein. Aber Sie haben ja auch andere Filme gemacht, die immer so ein bisschen, habe ich das Gefühl, hinten runterfallen. Sowas wie Anonymous, dafür haben Sie übrigens dann ja auch in echt ein ganzes Theater nachgebaut in Babelsberg bei Berlin. Sie haben Stonewall gedreht über die Anfänge der Schwulenbewegung. Finden Sie das eigentlich schade oder wie finden Sie es, dass diese Filme immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden?
Ja, das stört mich, aber da kann ich nichts dazu, weil das sind ja immer dann die Zuschauer oder die Medien, die das so behandeln. Und ich hab das Gefühl, dass es viel damit zu tun hat, dass ich halt bekannt geworden bin durch andere Filme, die halt Zerstörung viel zeigen. Und das natürlich dann die Leute sehen wollen. Und wenn ich dann was anderes bringe, dann sind sie halt nicht so interessiert. Aber da muss man mit umgehen.
Was haben Sie denn noch irgendwie, ich sag mal so, an Fachfremdem in der Pipeline, was Sie gerne mal machen würden?
Ich habe einen Stoff, der geht um Silent Movie Making. Meine Liebeserklärung zum Film. Ich wollte immer mal was über Film machen. Und das habe ich auch schon seit 20 Jahren, den Stoff. Aber den habe ich erst und letzt umgeschrieben mit den ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und das mache ich wahrscheinlich nicht als nächsten, aber wahrscheinlich als übernächsten Film.
Kann man dann so ein bisschen Hollywood Insights erwarten? So ähnlich wie bei The Artist oder?
Ja, schon. Es ist schon so ein bisschen so, wie verrückt es auf dem Filmset zugeht. Und da geht es sehr verrückt zu. Und dann ein anderer Stoff, den ich absolut machen will, der heißt Maya Lord. Und das ist ein bisschen so eine Dances with Wolves-Geschichte in der Maya-World. spielt 1511 an.
Ich habe neulich von Ihnen gesehen The Day After Tomorrow und dann musste ich nochmal ganz scharf drauf gucken, wann der Film entstanden ist. Das war 2004, vor 15 Jahren. Und da zeichnen Sie so ein bisschen eine Apokalypse durch Klimawandel. Also das Klima ändert sich und große Teile der Welt werden zu Eiswüsten. Waren Sie damals schon so visionär oder war das Zufall?
Nee, das war damals schon. Ich war damals tief beunruhigt, was mit unserer Welt passiert und wie wir unsere Welt zerstören. Und ich habe mir dann damals so vorgenommen, einen Film darüber zu machen. Und ich habe dann den Film halt auch so ein bisschen wie so Independence Day aussehen lassen. Das war mir schon wichtig, weil ich glaube, alle Leute wollten einen anderen Independence Day von mir haben. Und ich habe ihn dann mehr oder weniger The Day After Tomorrow verkauft. Ich habe damals gesagt, I tricked Hollywood into making a film which has no happy end. Also ein Film, der kein Happy End hat. Muss man in Amerika, da muss man jeden Trick benutzen, den man so anwenden kann.
Haben die Leute damals eigentlich verstanden, was sie ihnen sagen wollten? Oder haben die gesagt, ach, das ist ein weiterer Emmerich?
Ich glaube, das war schon damals schon ein bisschen so, das hat mich auch schon ein bisschen dann beleidigt in einer gewissen Weise, weil die haben gesagt, ja, es wird ja nie passieren. Und ich habe gesagt, ja, klar wird es passieren. Das wird sogar noch schlimmer kommen. Und heute, muss ich sagen, hat sich das viel geändert. Also Day After Tomorrow wird zum Beispiel ständig im Fernsehen gezeigt, weil natürlich der Film aktueller denn je ist.
Naja, ich meine, das ist das, wovon Fridays for Future oder Extinction Rebellion reden. Nutzen die das auch oder gibt es da Kontakte?
Nee, nicht Kontakte, aber ich unterstütze die halt immer mit Spenden. Und ich habe andere Organisationen, die ich unterstütze. Ich unterstütze viel das Gay and Lesbian Center in Los Angeles. Und ich bezahle jährlich eigentlich immer das Homeless-Programm. Das ganze Homeless-Programm wird von mir finanziert. Und dann habe ich noch eine andere. Ich setze mich sehr ein für einen Freund von mir, hat eine Organisation gegründet in Cambodia, das heißt der Cambodian Children's Fund. Und der nimmt Waisen auf und hilft denen, Schule zu geben und sie in die Universität zu bringen.
Gäbe es eigentlich noch ein anderes Thema, das Ihnen auf den Nägeln brennt, wo Sie sagen, da müsste ich eigentlich auch mal einen Film drüber machen, um die Leute aufzurütteln?
Ich glaube, irgendwann mal muss ich irgendeinen Film machen über die Folgen, die Klimawandel hat, weil Leute verstehen nicht, was Klimawandel die Auswirkung von Klimawandel, weil es wird ja dazu kommen, dass Hunderte von Millionen Menschen nicht mehr dort leben können, wo sie leben und dann zu Refugees werden, also zu Flüchtlingen. Und man weiß ja jetzt, was mit Flüchtlingen passiert in Europa oder in Amerika, was es für politische Auswirkungen hat. Das kann ja wieder zu Kriegen führen.
Roland Emmerich zu Gast in der Gesprächszeit auf Bremen 2. Wir reden gleich weiter. Die Gesprächszeit ist hier auf Bremen 2. Roland Emmerich ist unser Gast. Und wenn ich richtig gerechnet habe, dann machen Sie seit 40 Jahren Filme?
40 Jahren, ja.
Und Ihre Filme sind immer eigentlich schon vom ersten an sehr, sehr aufwendig, sehr teuer. Kann man sagen, irgendwie Ihr Lebensmotto ist Think Big?
Nee, das ist, ich weiß nicht. Ich habe halt damals in der Filmhochschule immer zu allen Leuten gesagt, warum drehen wir eigentlich Kurzfilme? Wir sollten lange Filme drehen. Und ich habe das dann aber auch irgendwie drauf bestanden, dass ich habe ein langes Drehbuch geschrieben.
Das war damals das Arche-Noah-Prinzip.
Das Arche-Noah-Prinzip.
1984, der eine Million Mark gekostet hat.
Ja, damals. Der ist, glaube ich, Guinness Book der Rekorde, der teuerste Studentenfilm, der jemals gedreht worden ist. Aber der ist dann halt auch in Berlin im Wettbewerb gelaufen. Und ist in 20 Länder verkauft worden. Also das war so mein erster. Ich wusste eigentlich nie um mich um einen Job kümmern, weil ich war schon Regisseur auf der Filmhochschule. Und ich kann mich noch erinnern, da gibt's immer so eine Presse, also so, wie sag mal, Pressekonferenz. Und die erste Frage war, how old are you? Und habe ich gesagt, old enough.
Und zum Vergleich, also ein Abschlussfilm hat damals im Schnitt 20.000 Mark gekostet, ja. Ihrer 1 Million. Wo kriegt man als Filmstudent das Geld her, dass man sagt, ich bin Abschlussklasse, mein Abschlussfilm, ich brauche mal eine Million.
Ich habe den Film eingereicht. Ich habe die Genehmigung bekommen, den Film einzureichen. Und die haben sich wahrscheinlich gesagt, na, der kriegt das Geld eh nicht.
Also zur Filmförderung. Dass ich
Und es gab, das hieß damals, oder es gibt es halt heute noch, Kuratorium Junger Deutscher Film. Da habe ich dann für 90.000 D-Mark damals eingereicht und fast 200 bekommen. Und dann war halt dann plötzlich 200.000 Mark da und dann hat man halt nach weiterem Geld gesucht und dann habe ich mich mit Bernd Eichinger treffen müssen und der hat es also völlig für verrückt gehalten, aber hat gesagt, so verrückt, da mache ich mit. Und dann, die haben dann Fördergeld und haben wir nachher noch die FFA eingereicht und haben dann halt einfach so Geld eingesammelt.
Und? Ja, wie gesagt, in 20 Länder verkauft, auf der Berlinale gelaufen. Und danach ging es dann ja auch gleich weiter mit aufwendigen Filmen. Also Klein Klein war ja auch nach ihrem Abschluss nie ihr Ding.
Nee, das war ich finde mir auch, das Kino sollte ja auch nicht klein sein. Das muss groß und aufregend sein.
Und Sie haben ja immer auch schon auf Englisch gedreht. Mhm. War das
ein Problem? Das war ein bisschen ein Problem, weil natürlich die Filmförderung, die deutsche Filmförderung halt nicht gerne englischsprachige Filme unterstützt habe. Im Prinzip musste ich mehr oder weniger meine Filme auf dem Markt vorverkaufen. Und das kannst du eigentlich nur, wenn du auf Englisch drehst. Und wenn der Film einigermaßen, sagen wir mal, amerikanisch aussieht, dann hast du vielleicht größere Chancen, als wenn du einen deutschen Film verkaufst. Und so das war auch für mich eine gute Lehrzeit, es hat mir viel genützt.
War das Ihre Eintrittskarte nach Hollywood?
Ja, aber ich habe nie eigentlich nach Hollywood wollen. Ich hatte ja viel mit Hollywood zu tun, weil ich habe ja mein Weltvertriebsverkäufer war ein Engländer, der in eine amerikanische Firma hatte, hieß Overseas Film Group. Ich musste da oft hin und dann war ich immer auf den ganzen Festivals, musste ich da sein und von da habe ich schon so irgendwie so eine Verbindung zu Hollywood und zu Amerika gehabt, aber ich konnte mir das einfach damals irgendwie war das für mich. Ich habe meine Filme halt gedreht und das war's. Aber es ist dann aber auch dadurch gekommen, dass Robbie damals einem anderen Produzenten meinen letzten Film, den ich in Deutschland gedreht habe, gezeigt habe, weil er hat nach einem neuen Regisseur gesucht. Er hatte Ridley Scott verloren und gesagt, guck dir den jungen Deutschen an. Das ist, guck mal, was da unglaublich, was der macht für das Geld. Und er hat dann mich angerufen und plötzlich war ich dann angestellt in Hollywood.
Und jetzt nach 40 Jahren Karriere und sehr vielen Jahrzehnten in Hollywood auch, kommt jetzt so die Zeit, wo man Preise nicht mehr für Filme kriegt, sondern für das, was man insgesamt gemacht hat, die Preise fürs Lebenswerk. Züricher Filmfest, jetzt gerade irgendwie den Preis fürs Lebenswerk, Bayerischer Filmpreis fürs Lebenswerk, Karl Lemmle Preis fürs Lebenswerk. Was macht das mit Ihnen? Wie finden Sie sowas?
Bisschen seltsam, weil ich will ja noch so viele Filme drehen. Das ist ein neues Lebenswerk, das ist das für mein halbes Lebenswerk.
Gibt es eigentlich Preise, die Sie ganz gerne nochmal hätten?
Nee. Ich bin so mit Preisen, das habe ich irgendwie nichts am Hut.
Also Oscar brauchen Sie nicht?
Ich habe schon so Oscars gekriegt für Visual Effects und so, aber nie für Regie oder so. Da bin ich noch nie nominiert.
Und wie
Sie werden mich auch nie nominieren.
Und wie sieht's mit der Goldenen Himbeere aus? Also das ist ja dieser Schmähpreis für die schlechtesten Filme.
Den habe ich ja gekriegt bei, glaube Godzilla damals. Godzilla war verhasst in Amerika. Ich weiß nicht wieso. Aber er war verhasst.
Aber wenn Sie jetzt auf Ihre Karriere zurückblicken, gibt es Filme, wo Sie sagen, die hätte ich besser nicht gemacht?
Ja, der zweite Teil von Independence, der hätte ich nicht gemacht.
Warum?
Ich habe den Film angefangen zusammen mit Will Smith. Wir haben ein super Drehbuch erarbeitet und plötzlich hat sich halt Will für Suicide Squad entschieden und Fox hat darauf bestanden, den Film für das 20-jährige Bestehen Geburtstag von Independence Day zu machen. Und ich habe dann aus vielleicht mehr aus Gründen, weil schon so viele auf dem Film gearbeitet haben, habe mich verpflichtet gefühlt, weiterzumachen. Und man hat dann ganz schnell versucht, ein Drehbuch zu schreiben ohne Will Smith und das ist dann halt nicht so gut geworden.
Und auf welchen Film sind Sie besonders stolz?
Vielleicht Anonymous am meisten.
Warum gerade der?
Einfach, weil die Geschichte mir sehr gut gefallen hat und die Ausstattung ganz, ganz toll war und die Kamera ganz, ganz toll war. Und die Schauspieler, ich musste nicht irgendwelche Schauspieler nur wegen Namen zu besetzen, sondern ich habe damals mit Sony so einen Deal gehabt, dass ich mache den Film für 20 Millionen, aber ich will nur englische Theaterschauspieler besetzen. Und das habe ich gemacht.
Und wie gehen Sie damit Kritik um, wenn...
Ach, das ist mir wurscht. Ich meine, da bin ich immer so wie so ein Vogelstrauß, der seinen Kopf in den Sand steckt und sagt, ich will da nichts davon hören. Ich kriege meine Gratifikation hauptsächlich, weil ich muss hier meine Filme testen. Es gibt ja keinen Film, der nicht getestet wird. Und wenn ich einen guten Test habe, dann weiß ich, dass ich einen guten Job gemacht habe, weil den meisten Leuten mein Film gefällt. Und ich habe jetzt noch nie irgendwie einen Film getestet, der super schlecht getestet habe. Ich habe immer so von gut bis sehr gut getestet. Das ist wie so in der Schule, da kriegt man dann so seine Grades und also die Noten. Und ich habe immer gute Noten bekommen von den Zuschauern.
Roland Emmerich, Publikumsliebling, aber nicht bei jedem Kritiker gut angesehen in der Gesprächszeit auf Bremen 2. Wir reden gleich weiter. Independence Day, The Day After Tomorrow und jetzt Midway, nur einige der zahlreichen Filme von Roland Emmerich, unserem Gast in der Gesprächszeit heute Abend. Sie sind Hollywood-Regisseur, heute aber aufgewachsen sind Sie in Schwaben. Und als Sie groß geworden sind, da gab es noch kein Facebook, da gab es kein Internet, da gab es einen Fernseher pro Stadt. Also und wenn, dann hat der auch nur irgendwie drei Stunden Programm. Wie haben Sie sich damals unterhalten, die Zeit vertrieben?
Ich habe gelesen. Ich habe viel, viel gelesen. Ich habe ganzen Karl May durchgelesen. Ich habe so als schon 8-, 9-, 10-Jähriger immer nur, ich war eine Leseratte. Und dann irgendwann mal ging das mit Hermann Hesse und Thomas Mann weiter. Und dann hat man die ganzen französischen Autoren gelesen, dann die ganzen russischen Autoren. Und ich war immer sehr, sehr belesen und dann irgendwann mal habe ich auch dann Science-Fiction-Romane entdeckt.
Und wann kam dann das Kino dazu?
Relativ spät bei mir. Ich hatte immer schon Kino geliebt, aber ich konnte mir das nicht vorstellen, dass ich in der Film arbeite. Ich komme aus Sindelfingen, das ist nahe bei Stuttgart, da kann man sich das nicht vorstellen. Und dann, ich wollte dann irgendwann mal Architekt werden. Dann war mir das alles zu viel mit der Statik und der ganze Mathematik, die man da denkt. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht Theaterausstattung. Das ist aber eine irre lange Ausbildung. Und dann habe ich eine Internship beim Süddeutschen Rundfunk gemacht. Und da gab es eine Frau, die hieß Marine Schellenberg. Und die hat immer gesagt, du musst auf die Filmhochschule. Wir haben immer was ständig gesagt. Und dann habe ich gesagt, was ist das? Und dann hat sie mir das erklärt. Und dann habe ich mich beworben bei der Filmhochschule. Und dann, als ich auf der Filmhochschule angenommen wurde, wollte ich Filmausstatter werden.
Und was hat Sie dann dazu bewogen, auf die andere Seite der Kamera,
also
auf die
falsche
Seite zu wechseln?
Ich habe dann halt angefangen, heimlich Regie zu führen bei den Filmen, die ich ausgestattet habe. Ich habe ja mal mit dem Kameramann geredet und gesagt, das Licht würde ich da hin tun. Und dann irgendwann mal machst du einen eigenen Film, musst du ja. Und dann ist mein eigener Film sehr gut geworden. Und der einzige Film, der auf die Hofer Filmtage eingeladen wurde. Und dann plötzlich, Regie ist vielleicht gar nicht so schlecht. Und dann habe ich halt irgendwann mal mir überlegt, ich mache jetzt einen langen Film.
Merkt man das heute noch vielleicht, wenn man in Ihre Wohnung kommt, dass Sie mal Ausstatter werden wollten?
Ja, das ist immer alles, ich mache alles selber und alles so 5-6 Jahre wird alles umgebaut.
Das heißt also auch die Vorhänge sind selbst abgesteckt und irgendwie der Tisch ist selbst gebaut? Oder?
Nein, selbst gekauft. Ich habe nur mein Haus in England habe ich jemand angestellt, weil ich ja nie in England so lange bin.
Merkt man schon, dass Sie wechseln immer im Gespräch jetzt auch vom Schwäbischen ins Englische und wieder zurück. Wie viel Schwabe steckt denn eigentlich noch in Ihnen?
Ach, immer noch viel. Also das kriegt man, wenn einmal Schwabe, immer Schwabe, heißt das
und auch nach wie vor sparsam? Also treffen diese ganzen Klischees zu?
Im Privatleben bin ich überhaupt nicht sparsam. Ich gebe Geld aus wie blöd. Und da meine Mutter ist da immer richtig sauer auf mich, aber selber Mutter, ich habe es verdient, muss ich es auch ausgeben.
Und jetzt sind Sie Anfang Mitte 60. Da denken andere Leute ja schon an die Rente, an den Ruhestand, zählen schon die Tage, bis der Rentenbescheid kommt.
Ich nicht. Ich werde hoffentlich bis zum Ende meines Lebens in einem Regiestuhl sitzen. Und für mich wäre eigentlich der schönste Tod, vielleicht so irgendwie einen Herzinfarkt auf dem Set zu haben. Wäre natürlich nicht gut für die ganzen Leute, aber und die Leute, die das Geld, die Geldgeber. Aber wie gesagt, ich will nicht aufhören. Und ich finde es auch toll, dass Leute wie Clint Eastwood, der ist jetzt bald 90, immer noch Filme machen.
Das heißt, das Wort Ruhestand kommt in Ihrem Wortschatz gar nicht vor? Nee. Wie entspannen Sie dann? Weil ich meine, man kann ja nicht immer nur irgendwie Filme machen.
Ja, aber das ist ja aufregend, wenn man Filme macht. Da ist ja immer was los. Und wenn ich dann entspannen will, dann kann ich aber auch entspannen. Also ich gehe ganz normal in die Ferien und liege in der Sonne.
Sie haben ja schon gesagt, dass Sie noch diverse Projekte in der Schublade haben, die Sie machen wollen. Wie viele Filme sind das? 1, 2, 3, 4?
Das sind mindestens. Ich hab vielleicht Drehbücher für 10 Filme oder so.
Na gut, für einen Film brauchen Sie wie lange? 2 Jahre?
Ja, oder 1,5 Jahre.
Das heißt, Sie sind also irgendwie bis weit in die Mitte Ihrer 70er ausgelastet?
Ja, genau.
Und dann überlegen Sie, wie es weitergeht?
Ja, man entwickelt und entdeckt immer wieder neue Stoffe, die man machen will. Also das ständig, man überlegt sich ständig, was man eigentlich noch machen könnte.
Und einen Film in Deutschland zu drehen oder einen deutschen Film zu drehen?
Ja, ich habe ein Projekt, das würde ich gerne machen, das heißt, das ist über Erwin Rommel. Weil ich glaube, Erwin Rommel hat so einen absolute extremen Verlauf gehabt in seinem Leben. Der hat so als Fan mit Hitler angefangen, war dann der Einzige, der Hitler die Wahrheit gesagt hat und beschimpft worden ist und am Ende dann beteiligt war an dem Attentat auf Hitler.
Aber jetzt kommt erstmal als nächstes ein neuer Katastrophenfilm, ne?
Ja. Es ist ein Katastrophenfilm, aber ein Katastrophenfilm mit einer philosophischen Unterbau.
Der kommt dann in 2 Jahren. Mhm. Und jetzt kommt erstmal Midway. Und dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg dafür. Mhm. Vielen Dank, dass Sie da waren, dass wir miteinander reden konnten. Mhm. Das war die Gesprächszeit auf Bremen 2. Nachzuhören auf bremen2.de bei uns im Internet oder in der ARD Audiothek. Vielen Dank, Roland Emmerich, und schönen Abend.
Schönen Abend.
Mein Name ist Marius Zekrim. Alles gut. Tschüss.
Bremen 2. Gesprächszeit.